Tom Hansson trat ans Fenster und stellte sich neben Vivi Sundberg. »Das ist Julia«, sagte er. »Wir finden sie manchmal nur im Nachthemd. Hilde und Hermann kümmern sich um sie, wenn der Pflegedienst nicht kommt.« Julias Mann hieß Rune und fuhr Forstmaschinen. Eines Tages platzte eine Schlagader, er starb im Fahrerhäuschen, danach wurde sie seltsam. Vivi Sundberg ging mit Erik Houdin hinaus. Die Frau stand reglos auf der Straße. Sie blickte auf, als Vivi Sundberg sich vor sie stellte, sagte aber nichts. Sie protestierte auch nicht, als Erik Houdin Vivi half, sie zurück zu ihrem Haus zu führen. Das Haus war ordentlich und sauber. Vivi Sundberg zog zum ersten Mal, seit sie nach Hirschewallen gekommen war, einen Notizblock hervor, während Erik Houdin ein Blatt mit Behördenstempeln las, das auf dem Küchentisch lag. »Julia Holmgren«, sagte er, »sie ist 87.« Die alte Frau saß am Küchentisch und sah aus dem Fenster. Die Wolken hingen tief über der Landschaft. »Wollen wir versuchen, sie etwas zu fragen?« Vivi Sundberg schüttelte den Kopf. »Das nützt nichts. Was könnte sie uns erzählen?« Sie bedeutete Erik Houdin mit einem Nicken, sie allein zu lassen. Er verschwand nach draußen. Sie ging ins Wohnzimmer, stellte sich in die Mitte des Raums und schloss die Augen. Bald würde sie das Widerwärtige, was hier geschehen war, fest in die Hand nehmen müssen. Vivi Sundberg hatte keine Antworten, es gab nur wenige Anhaltspunkte und all die Toten. Sie hatte ein überwinterndes Paar, das einst aus Stockholm geflohen war, und eine senile alte Frau, die im Nachthemd auf die Dorfstraße zu gehen pflegte. Es waren nicht alle Dorfbewohner tot. Drei Menschen waren am Leben geblieben. War es ein Zufall? Oder hatte es etwas zu bedeuten? Sie blieb noch einige Minuten bewegungslos stehen. Durchs Fenster sah sie, dass die Spurensicherung aus Gävle gekommen war und außerdem eine Frau, vermutlich die Gerichtsmedizinerin. Sie holte tief Luft. Jetzt hatte sie hier das Kommando. Vivi Sundberg führte als erstes ein Gespräch von ihrem Mobiltelefon. Die Nummer hatte sie gespeichert. Es dauerte, bis sich jemand meldete. »Stan Robertson?« »Hier ist Vivi. Bist du sehr beschäftigt?« »Das bin ich als Staatsanwalt immer. Was gibt es?« »Ich bin in einem Dorf, Hirschewallen heißt es. Weißt du, wo das liegt?« »Bei Sir Forza.« »Ich habe eine Karte an der Wand. Ist das nicht ein verlassenes Dorf?« »Nicht ganz, aber es ist auf dem besten Wege, es zu werden, allerdings nicht wegen Abwanderung. Was meinst du damit?« Vivi Sundberg erklärte so ausführlich wie möglich, was geschehen war. Robertson hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Sie konnte ihn atmen hören. »Es klingt unfassbar.« »Es ist unfassbar. So unfassbar, dass du als Staatsanwalt nicht nur sofort die Leitung der Voruntersuchung übernehmen musst, sondern auch herkommen solltest. Du musst mit eigenen Augen sehen, was ich hier vor mir habe.« »Ich komme.« Das Gespräch war beendet. Sie steckte das Handy in die Tasche und verließ das Haus. Jetzt konnte sie nicht länger warten. Auf der Straße standen die beiden Männer von der Spurensicherung mit der Gerichtsmedizinerin und warteten auf sie. Alle hatten Fragen. Aber Vivi Sundberg winkte ab. Das Wichtigste war jetzt, dass jeder mit eigenen Augen sah. Sie führte die Prozession von einem makabren Tatort zum nächsten. Als sie zum dritten Haus kamen, sagte Wiedmann, der ältere der beiden Kriminaltechniker, dass er sofort Verstärkung holen wolle. Beim vierten Haus sagte die Ärztin, dass sie das auch tun müsse. Während Telefongespräche geführt wurden, blieb die Prozession stehen. Anschließend gingen sie durch die restlichen Häuser und versammelten sich zuletzt wieder auf der Straße. Die Menschen waren bleich und still. Keiner konnte die Tragweite dessen erkennen, was sie gesehen hatten. Im selben Augenblick traf Stan Robertson ein. Zum dritten Mal an diesem Morgen ging Vivi Sundberg von Tatort zu Tatort. Als sie schließlich wieder auf der Straße waren, schlug sie vor, sich in ihren Wagen zu setzen. Sie konnte Kaffee aus einer Thermoskanne anbieten. Robertson war erschüttert. Seine Hand mit der Kaffeetasse zitterte. »Hast du schon einmal etwas Ähnliches gesehen?«, fragte er. »Das hat keiner von uns. Wer aus einem Wahnsinnigen kann das getan haben? Das wissen wir nicht. Wir müssen zuerst die Spuren sichern und unvoreingenommen arbeiten. Das Einzige, worum es geht, ist, dass wir die Person finden, die das getan hat. Oder die Personen. Wir können nicht ausschließen, dass es sich um mehrere Täter handelt. Wahnsinnige arbeiten selten im Team. Aber wir können es nicht ausschließen. Gibt es etwas, was wir ausschließen können? Nichts. Nicht einmal, dass es eine Wiederholung geben kann.« Robertson nickte. Sie schwiegen. Auf der Straße und zwischen den Häusern bewegten sich Menschen. Da und dort zuckte ein Blitzlicht auf. Über dem Toten im Schnee war ein Zelt errichtet worden. Fotografen und Journalisten waren eingetroffen. Jetzt war auch das erste Fernsehteam da. »Ich möchte, dass du mitkommst zur Pressekonferenz«, sagte sie. »Da kann ich nicht allein hingehen. Und sie muss noch heute stattfinden. Am späten Nachmittag.« »Hast du mit Lutte gesprochen?« Tobias Ludwig war der Chef der Ortspolizei in Hudiksvall. Er war jung und nie als Polizist tätig gewesen. Nach dem Jurastudium hatte er sofort eine Ausbildung für zukünftige Polizeichefs begonnen. Weder Stan Robertson noch Vivi Sundberg konnten ihn leiden. Er hatte wenig Sinn für die Polizeiarbeit vor Ort und widmete seine Zeit vor allem Grübeleien über interne Verwaltungsangelegenheiten der Polizei. »Ich habe nicht mit ihm gesprochen«, sagte sie. »Das Einzige, worum er uns bitten wird, ist, dass wir alle Formulare besonders korrekt ausfüllen.« »Tu es gleich«,